Agnana timirandasya gnananjala shanakaya shakshuru militam yena tasme shri guruve namaha. Hey Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Tapta kanchana gaurangi Rade Vrindavaneshwari Vrishna Bandhu Sute Devi Panamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ya konde nu tushara hara davala ya shupravasta vita ya vina varadanda mandidakara ya shveta padmasana ya brahma shuta shankara prapiti deve sada vandita samam padu saraswati bhagavati Bodhi Pradam Sharade, Bodhi Pradam Sharade. Jai Gurudev.
Für heute habe ich einmal einige Fragen zusammengefasst. Wir sprechen über Mystik und ob dies nun die subjektive virtuelle Welt erzwingt. Mal schauen, wo uns das hinführt. Die Welt ist mystisch, soweit so klar. Aber mystisch ist unerfassbar wie Gott. Es ist eine Eigenschaft von Gott, unerfassbar zu sein. Dies liegt nicht an der fehlenden Intelligenz oder dass jemand sich nicht genug damit beschäftigt hat, sondern es ist eine direkte, innewohnende Qualität. Besser, wir beschäftigen uns mit der Schöpfung Gottes oder noch besser mit einer Schöpfung Gottes, unserer Realität. So wie sich der Handwerker in seinem Handwerk widerspiegelt, so spiegelt sich natürlich auch Gott in seiner Schöpfung wider. So erkennen wir, dass unsere Realität nicht die einzige Schöpfung Gottes sein kann, sondern Gott viel größer als diese eine Schöpfung ist. So wie der Handwerker nicht nur eine einzige Skulptur erschafft, ist auch Gott nicht mit einer einzigen Schöpfung identisch. So wie alles, was jemand erschafft, mag es Poesie, mag es eine Idee oder mag es etwas physikalisch Ausgedrücktes sein, so kommt es doch immer aus dem Schaffenden heraus und bleibt trotzdem ein Teil des Schaffenden. Es mag eine Mutter und ihr Kind sich im Laufe der Zeit vielleicht einmal überwerfen. Es wird unabhängig von allen Umständen doch immer ihr Kind bleiben. Analog dazu müssen wir unsere Realität betrachten. Entsprechend dem Mantra Om Namo Narayana ist Gott in allem und alles ist in Gott. Da ist nichts anderes als Gott existent. Es ist Gott die Ursache von allem und alles ist Gott. Nichts kann außerhalb von Gott sein und daher findet auch alles innerhalb von Gott statt. In allem spiegelt sich Gott und daher gibt es nichts in der Realität, was nicht mystisch wäre. Wir kommen da später nochmal darauf. Wer aber dann bin ich? Wenn alles Gott ist, ist die einzig mögliche Antwort I am that. Ich bin das. Ich bin diese Realität, welche Gott ist. Der Advaitismus hat diese im Hinduismus weit verbreitete Philosophie und sagt dann auch genau dies. Die einzige Realität ist Gott und ich bin diese Realität. So etwas hört sich schmeichelhaft für das Ego an und dies trägt sicher zum Siegeszug dieser Philosophie bei. Selbst wenn ich dieser Philosophie anhänge, spiegelt dieser Glaube aber kaum unser tägliches Erleben wider. Schnell findet sich jemand, der behauptet, Gott zu sein, aber nicht einmal das eigene Leben unter Kontrolle hat. Adi Shankaracharya, der diese Philosophie als Weiterführung des Buddhismus begründet, indem er den Gottesbegriff wieder einführt, wird die folgende Geschichte zugeschrieben. Adi Shankaracharya kommt mit seinen Anhängern in einen Ort und isst dort Fleisch und trinkt Alkohol. Er sagt zwar nichts, aber bemerkt schon, dass seine Anhänger aufbegehren und ebenfalls Fleisch und Alkohol konsumieren wollen. Also geht er in den nächsten Ort, wo er sich in der Schmiede flüssiges Eisen trinkt. Dann dreht er sich zu seinen Anhängern um und sagt, jetzt ihr. Zwischen der Philosophie und dem Erlebten ist der Unterschied, wie zwischen Glauben und Wissen. Es reicht offensichtlich nicht, etwas zu glauben. Ich muss es praktizieren und ein konsistentes Funktionskonzept dafür haben. Adi Shankaracharya hat mit seiner revolutionären Auslegung der Shastren, den heiligen Schriften des Hinduismus, wie die Upanishaden, den Brahmasutras und der Bhagavad Gita, ein Zeichen der Zeit gesetzt, welches heute noch ein reiches Echo findet. Wegen den offensichtlichen Widersprüchen seiner Ideen mit der erfahrenen Welt hat Ramanuja Acharya auf der Grundlage der gleichen Schriften die Interpretation von Adi Shankaracharya verfeinert und damit die Philosophie des Vasishtha Advaita Vedanta begründet. In Erweiterung der Advaita Vedanta Philosophie von Adi Shankaracharya stellt Ramanuja Acharya fest, dass die individuelle Seele jeden Menschen zwar identisch mit Gott in allen Qualitäten ist, aber nicht in der Quantität. Der Tropfen kann nicht sagen, ich bin der Ozean, selbst wenn er alle Qualitäten des Ozeans besitzt, aber nun mal nicht seine Größe hat. Der Tropfen im Ozean ist vollständig abhängig vom Ozean, obwohl er alle Qualitäten des Ozeans beinhaltet. So ist Gott der Schöpfer der Realität, der Matrix oder auch der Maya, wie man es im Hinduismus nennt. Die individuelle Seele bewegt sich in diesem Meer wie der Tropfen im Ozean. Die Seele ist ohne Zeit und ohne Raum, gefangen in der ewigen Glückseligkeit und in der Liebe, welches der Ausdruck Gottes ist. Da Liebe immer neu, ewig wachsend und es nichts Größeres gibt, schafft die individuelle Seele immer wieder neue Avatare, um diese Liebe und diese Glückseligkeit in immer neuen Formen auszudrücken und zu genießen. So gibt es in dieser Matrix auch einen Bereich der Dualität, denn in der Möglichkeit des Gegensatzes kann eine Qualität in einer ganz neuen Ekstase erkannt werden. Selbst so etwas Gewöhnliches wie Gesundheit kann ohne die Möglichkeit der Krankheit einfach nicht erkannt werden. Von weltlichen Dingen wie unendlichem Reichtum kann ich nicht sprechen, ohne dass es Elend oder Armut gibt. Die perfekte Liebe kann ich ohne die vielen gescheiterten Beziehungen weder würdigen noch erkennen. Der Avatar in dem Bereich der Dualität kann die bedingungslose Liebe Gottes in einer ganz neuen Qualität erfahren, weil dies im Gegensatz zur Liebe der Menschen steht, die immer mit Bedingungen kommt. Sicherlich besteht für den Avatar der Seele, der in die Dualität geschickt wird, das Risiko des Leides. Nichtsdestotrotz hat sich die Seele, ähnlich wie in einem Computerspiel, eine Aufgabe ausgesucht, welche der göttlichen Liebe eine neue, ekstatische und blissvolle Erfahrung hinzufügen wird. So sendet die Seele ihren Avatar in die Dualität im Wissen, dass alles perfekt funktionieren wird. In immer neuen Ideen mag der Avatar völlige Freiheit gegeben werden, wie das Ziel erreicht werden kann. Nur das Ziel ist dem Avatar selbst so tief eingebrannt, dass es ihn immer weiter vorantreibt. Das Ziel selbst ist immer ein bedingungsloser Ausdruck der göttlichen Liebe. Stellen wir uns also mal bei einem modernen Computerspiel das vor. Meine Spielfigur wäre mein Avatar. Ich führe diese Spielfigur, aber ich kann diese Figur nicht über den Rand des Spielfelds führen. Wenn ich mal kurz wegnicke, führt diese Figur, je nachdem wie das Spiel programmiert ist, einfach die letzte Anweisung immer weiter aus oder fängt sich selbst entsprechend den programmierten Regeln an zu bewegen. Die Regeln selbst wurden nur aufgestellt, um dem Spiel einen Sinn zu geben. Es kann ein Kampfspiel sein oder es kann ein Fantasieland sein. Es gibt immer Regeln, um dem Spiel einen Kontext und eine Konsistenz zu geben. Wichtig ist es zu verstehen, dass es immer eine Spielfigur, das ist der Avatar und ein Spieler, die Seele gibt. Und es braucht auch einen Spielplatz, welches das Programm im Computer oder halt die Maya, die Matrix ist. Der erfahrene Spieler kennt die Exploits oder kennt den Code des Programmes und kann ihn manipulieren. Für Gott und der Seele ist immer überall alles möglich. In der Matrix gibt es nur die Bedingung, dass der vom Spiel vorgegebene Kontext erhalten bleiben muss, sodass die Spielfigur eine Konsistenz im Spiel behält. weil ohne eine Konsistenz in dem Spiel hätte das Spiel keinen Sinn mehr. Je nachdem, auf welchem Niveau die Spielfigur ist, hat sie immer mehr Möglichkeiten, das Spiel selbst zu gestalten. Auf das Niveau der Seele wird sich die Spielfigur oder der Avatar erst begeben, wenn er die Aufgabe gelöst hat. Was ist diese Aufgabe? Diese hat die Seele, die immer in Verbindung mit dem Avatar bleibt, dem Avatar als herausfordernde Aufgabe mitgegeben. Weil im Kontext nichts einen Wert hat, wenn es zu einfach zu erreichen ist. Je schwerer das Ziel zu erreichen, desto wertvoller, desto wichtiger fühlt es sich an, wenn es schlussendlich erreicht wird. Was wäre die Seele, die dem Avatar die Aufgabe mitkriegt, finde heraus, was in der Dualität 1 plus 1 bedeutet. Nein, es ist immer eine viel herausfordernde Aufgabe. Aber wie kann ich mir denn so ein Niveau eines Avatars vorstellen? Auf einer unteren Ebene ist sich der Avatar selbst nicht bewusst. Er ist im Furcht und im Ego zentriert und wird nur getrieben von den alternativlosen Umständen. So sieht er das. Da er keine Verantwortung für seine Umstände, in denen er existiert, übernimmt, scheint er machtvoll und machtlos, nicht machtvoll, machtlos, und kann in seinem Leid auch nichts ändern. Die Änderungen müssen von anderen kommen, die er dann als seine Gott und Meistern identifiziert. Das erkennt er natürlich nicht, er glaubt an die Logik, ist aber selbst nur konfus. Er glaubt an ein Weltbild nach Newton, die Welt ist so eine große Maschine und wenn man genug Informationen hätte, könnte man alles verstehen. Und entsprechend manifestiert er sich eine individuelle und subjektive Realität, die genau in diesen Regeln funktionieren. Aber wenn der Avatar durch die zwangsläufigen Erfahrungen sich weiterentwickelt, kommt er auf ein mittleres Niveau. Dann erkennt er durchaus an, dass seine subjektive Welt von ihm selbst gestaltet ist. Er nimmt die Welt als ein Spiegel von sich selbst wahr, versucht aber noch die Umstände im Äußeren zu lösen. In einem Computerspiel wäre das dann so, dass die Spielfigur selbstständig entsprechend dem Programmcode seine Spielumgebung beeinflussen und auch erzeugen kann. So ein Avatar hat seine Welt im festen Griff und ist in der Lage, mit den Umständen seines Lebens klarzukommen. Der Avatar erkennt, dass die Realität unterschiedlich wahrgenommen wird, kann aber den Schritt, dass die Realität unterschiedlich ist, noch nicht machen. Weil die Vorstellung von dem Göttlichen ist noch wir. Den Konsequenzen seiner Logik geht er nicht auf den Grund. Wenn er auch nicht wirklich durchgehend entsprechend handelt, so glaubt er aber doch an die Ideen von einem quantenmechanischen Weltbild, in dem der Beobachter der entscheidende Einfluss auf den Ausgang eines jeden Erlebnisses hat. Der Zusammenbruch des Wahrscheinlichkeitsvektors, welcher bestimmt, was nun Realität ist, wird vom Bewusstsein des Wahrnehmenden definiert. So hat er prinzipiell die theoretische Auffassung, dass es immer und überall alles auch möglich ist. Wenn der Avatar dann auf ein höheres Niveau kommt, ist er sich seiner eigenen Göttlichkeit bewusst. Er ist der Spieler und die Spielfigur. Sowie der Programmierer, der sich seiner eigenen subjektiven und individuellen Realität in der Matrix Gottes bewusst ist. Es spielt also dann überhaupt keine Rolle mehr, was ihm begegnet oder was passiert. Entscheidend ist immer die eigene Interpretation und die darauf folgende Handlung als Konsequenz auf das Erlebte. Vielen Avataren passiert genau das Gleiche, aber jeder reagiert auf die unterschiedlichste Art und Weise darauf. So manifestiert die eigene Handlung auf einen Reiz die eigene Welt. Wenn alles als ein Segen wahrgenommen wird, lebt sich's im Himmel. Ein anderer mag das Gleiche, was er erlebt, als Strafe und als Unglück interpretieren und schafft sich die eigene Hölle. Freiheit bedeutet, dass die eigene Handlung nicht mehr von den äußeren Umständen bestimmt wird. Während die eigentliche Realität unerfassbar ist, wird meine persönliche, individuelle und subjektive Realität von meinem Glauben bestimmt. Mein Glaube manifestiert sich in meiner Handlung und in meiner Kommunikation. Dies definiert den Kontext und drückt sich möglichst konsistent aus. Und im Hinduismus nennt man das dann Karma, also Konsequenz. Die eigentliche Realität steht weit über der Matrix. Und aktuell reden wir nun über die Dualität in dieser Matrix. Auch diese Dualität ist unerfassbar und hat keine Präferenz über das Manifestierte oder was nun möglich ist oder was nicht möglich ist. Es muss immer nur in Gegensätzen existieren. Es bedeutet, es muss balanciert sein und es bedeutet, dass alles systemimmanent immer ausgeglichen ist. In der Dualität ist immer alles in der Balance. Wahrnehmung schafft Wahrheit. Alles, was ich wahrnehme, also für wahrnehme, ist wahr oder besser wird subjektiv Realität für mich. Dies ist die Virtualität der Welt, weil tatsächlich jeder in seiner eigenen Welt lebt. Nur da wir ausschließlich mit anderen Avataren kommunizieren, welche ähnliche Ideen haben, fällt es uns meist nicht so auf. Man sagt ja auch, Reisen bildet. Auf Reisen können wir uns anderen Ideen anschauen, ohne diese gleich als verrückt zu ignorieren und zu verwerfen. Im Hinduismus wird diese scheinbare Realität innerhalb der Matrix durch das Gayatri-Mantra beschrieben. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. Das heißt, die Welt der Idee, die Welt des Geistes und die ausgedrückte Welt ist Gott dargereicht. Es werden drei Ebenen der Existenz beschrieben, welche hierarchisch unmittelbar zusammenhängen. Und die unterste Ebene jene ist, die sich in der Materie ausdrückt. Es zeigt, dass die Materie nur der Ausdruck einer Idee ist, die sich im Geist verfangen hat. Wir sehen, dass eine Veränderung auf der materiellen Ebene bedeutungslos ist, wenn diese sich nicht auf der geistigen Ebene widerspiegelt. Und lustigerweise entspricht dies nun auch der aktuellen wissenschaftlichen Forschung. Ich sage jetzt mal, dass es nur meine eigene Fantasie ist, weil Hollywood und Mickey Mouse möglicherweise was anderes sagen könnten. Einstein erkannte, dass seine vierdimensionale Relativitätstheorie falsch war. Heute sehen wir das meist als eher ein sehr theoretisches Problem an, aber das war nicht so. Nach dem elektrodynamischen Ansatz von Wilhelm Weber wurde 1902 die Elektrogravitation entdeckt. Townsend Brown entwickelte auf der Basis verschiedener Maschinen, er benannte die von ihm verwendete Technik den Bielefeld-Brown-Effekt oder kurz B2 oder B2. Welche dann auch der Namensgeber eines mit dem Effekt fliegenden Flugzeugs wurde. Das Problem war, trotz des praktischen Nachweises es keine theoretische Grundlage zur Berechnung dieses Effektes gab, nachdem selbst die Relativitätstheorie es nicht erklären konnte. Ein Spiegel von dem Problem findet jeder in seinem eigenen Leben. Jeder hat schon mal etwas Unerklärliches erlebt. Unerklärlich aber nur für die überkommene Weltsichten und für die unpassenden Erklärungsmodelle. Also hat es bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gedauert, bis eine neue Mathematik entwickelt wurde, welche nun ein ganz praktisches Weltbild beschreibt. Mit dieser neuen Physik lassen sich nun auch Gravitation oder andere unerklärliche Phänomene berechnen. Man spricht dort von Subäther, Äther und der ausgedrückten unserer Welt. Alles kommt aus dem Subäther. Wenn dies im Äther eine Resonanz bildet, manifestiert sich dies in der physikalischen Welt. Während der Subäther sich noch einer mathematischen Betrachtungsweise entzieht, das ist nämlich die Welt der ursachenlose Ursache oder einfacher gesagt die Welt der Ideen. Der Subäther ist unbegrenzt. Erst wenn er sich im Äther ausdrückt, kann es erfasst und damit berechnet werden. Da sind wir wieder bei den drei Existenzebenen des Gayatri-Mantras. Und nun eine Physik, die als die ultimative Ursache das Ursachenlose anerkennt, hat die Mystik gefunden und, falls man es so sehen mag, sogar bewiesen. Wenn alles, was ist, aus der ursachenlosen Welt der Ideen stammt, erkennen wir, dass es in dieser Maya, dieser Matrix, prinzipiell keine Beschränkungen gibt. Schon Robert Monroe vom Monroe-Institut für Advanced Science sagte, es ist der größte Irrtum zu glauben, die Menschheit hätte Limitationen. Grenzen sind zwar nur eingebildet, Nichtsdestotrotz halten diese sich sehr hartnäckig. Der Grund dafür ist, dass wir so sehr an unser Weltbild glauben, ja dieses sogar für die eigentliche und letzte Realität halten. Dabei vergessen wir, dass es nicht nur die Welt, sondern auch alles scheinbar Erfassbare und Unerfassbare mystisch ist, dass schlussendlich nichts real erfassbar ist. Wir machen uns ein Bild von etwas und halten dieses Bild für die Realität. Die Landkarte ist aber niemals die Landschaft, sondern immer nur eine Abstraktion von dessen, was wirklich ist. Der Fehler liegt schon darin, wenn wir versuchen, den Verstand als Grundlage der Welt zu erkennen. Die Kraft des Verstandes ist die Rationalität, welche sich in der Logik ausdrückt. Wenn dies die grundlegende Eigenschaft wäre, müssten nach Adam Riese alle rationalen Menschen das Gleiche glauben. Dem ist aber nicht so. Die rationalsten Menschen hängen den unterschiedlichsten Vorstellungen an. Rationale Menschen glauben die unterschiedlichsten und auch gegensätzlichsten Dinge. Die logische Schlussfolgerung davon ist, dass nicht eine Logik den Glauben bestimmt, sondern es immer ein Glauben gibt, auf dem dann eine Logik aufgebaut wird. Das zeigt die offensichtliche Irrationalität eines Weltbildes, welches vom Verstand beherrscht wird. Ein Beweis begründet kein Weltbild, sondern es ist immer genau umgekehrt. Nur in einem Glaubenssystem kann ein Beweis geführt werden. Wenn also nichts Grundlegendes bewiesen werden kann, dann ist dies ein weiteres Indiz für die mystische Ursache von allem. In der mystischen Welt ist jede Handlung eine magische Handlung. Jeder Glaube ist möglich und begründet einen schamanischen Weg. Man kann immer nur beurteilen, wie sehr der entsprechende Glaube sinnvoll ist in Bezug auf das, was ich damit erreichen möchte. Etwas einem Sinn zu geben, ist auf die echte Realität bezogen, die Sünde. Solange ich die Landkarte nur verwende, um mich zu orientieren, mag diese seinen Zweck erfüllen. Wenn ich aber mit dem Finger auf der Landkarte die Autobahn entlang fahre und glaube, ich wäre jetzt tatsächlich in Frankfurt angekommen, dann kann wohl jeder erkennen, dass das Frankfurt auf der Karte nicht das tatsächliche Frankfurt ist. Das, was ich in der Landkarte, ist nicht die Landschaft. Und hier ist das Problem, dass wir in unseren täglichen Wahrnehmungen nicht realisieren, dass wir nur die Landkarte mit unseren Sinnen erkennen. Die mystische dahinterliegende Realität ist für unseren Verstand so unbrauchbar, dass er diese besser ignoriert. Dem Verstand kann ich immer nur ein besseres Konzept vorschlagen, damit meine Frage des Warums auf die bestmögliche Art beantwortet werden kann. Die erfahrene Welt selbst kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden, in das Sein und in das Haben. Der Verstand hängt immer am Haben. Dies ist aber nur eine Luftnummer, welche insgesamt nur eine Bedeutung innerhalb der virtuellen Matrix hat. Es ist nur ein virtueller Ausdruck des Seins. Es sind die Goldmünzen, welche die Spielfigur auf seinem Weg durch das Computerspiel aufsammelt. Für den Spieler, der die Spielfigur steuert, haben diese keinen Wert. Analog dazu hat es für den Avatar nur die gewonnenen Einsichten und Fertigkeiten einen Wert, weil dies ihn immer besser in seiner virtuellen Existenz zur Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe führt. Was ist diese Aufgabe? Die Aufgabe ist es, glücklich zu sein und damit die göttliche, bedingungslose Liebe in der Welt zu manifestieren. Der Avatar ist eine soziale Manifestation und es dreht sich um die Kommunikation, um die soziale Interaktion. Wenn und sobald er das vergisst und einen Fokus auf den Verstand und auf das Haben und damit auf den materiellen Erfolg legt, wird er unglücklich und depressiv, weil ein solcher Fokus absolut bedeutungslos für seine eigentliche Aufgabe ist. In dieser Matrix, die sich dann Leben nennt, ist die Sinnfrage die ultimative Frage. Der Erfolg ist immer abhängig von der positiven Beantwortung nach dem Sinn im Leben, nach der Möglichkeit, den individuellen eigenen Weg zu beschreiben und damit das eigene subjektive Universum mit Glück zu erfüllen. Jai Gurudev.
Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Bremse Bolo, Satguru Devashi, Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki, Bhakti Maga Sangha Ki, Shri Vittaldam Ki, Samasta Bhakta Mandali Ki. Jai Guru.